Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es ist uns ein großes Vorrecht, das Wort Gottes in dieser bewegten Zeit ausstrahlen zu dürfen. Und so hören Sie heute eine Botschaft von Marcel Malgo. Vorher jedoch hören Sie die Schriftlesung sowie ein Solo von Franz Knies. Möge der Herr Sie durch diese Sendung ganz reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Marcel Malgo ist heute Morgen hier in der Zionshalle und gibt das Wort weiter. Sein Thema lautet Gericht und Gnade. Ich möchte zu diesem Thema Gericht und Gnade Ihnen ein Wort lesen. Gericht und Gnade, ich lese aus Johannes Kapitel 5, die Verse 24 bis 30. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber, und hat ihm Macht gegeben, das Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des, der mich gesandt hat.
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, ja, meine Gnade soll nicht von dir weichen, soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, und der Bund meines Friedens, der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, ja, meine Gnade soll nicht von dir weichen, soll nicht von dir weichen.
Unser heutiges Thema Gericht und Gnade, und das betrifft das Kapitel 1 des Propheten Hosea. Ich lese mal Vers 1 und vielleicht dann später noch ein paar Verse. Dies ist das Wort des Herrn. Das Geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beeris, zur Zeit des Usia, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige Judas, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joas, des Königs in Israel. Ich werde jetzt einmal ganz kurz einfach eine Zusammenfassung geben über Hosea, damit wir doch ein wenig Bescheid wissen. Das Buch Hosea wurde ungefähr, sagt man, im 8. Jahrhundert vor Christus verfasst. Es hat 14 Kapitel. Und diese 14 Kapitel kann man in zwei Teile gliedern. Der erste Teil, das ist Hoseas Leben. Das sind nur drei Kapitel, 1-3. Und der zweite Teil enthält seine Prophetien. Das sind Kapitel 4-14. Hosea war Prophet im 10-Stämmereich Israel. Nach Salomo wurde das Reich geteilt. Rehabeam, sein Sohn, bekam 2 Stämme, Juda und Benjamin. Und Jerobeam, ein neuer König, bekam die 10 Stämme. In diesem Reich war Hosea Prophet. Und zwar in der Zeit, dass dieses Königreich am Zerfallen war, also am Ende dieses Königsreiches. Sein Dienst dauerte etwa 40 Jahre. Hosea war Zeitgenosse von den Propheten Amos, Jesaja und Micha. Das ist immer interessant, da kann man ihre Prophetien vergleichen. Hoseas sehr unglückliches Leben, wenn Sie ein bisschen Hosea kennen, dann wissen Sie das. Sein sehr unglückliches Leben ist ein Symbol für den Zustand seines Volkes damals. Genauso wie seine Frau ihn im Stich ließ, um als Hure zu leben, kehrte Israel damals seinem Gott den Rücken zu, um anderen Göttern zu dienen. Aber genauso wie Hosea seine Frau dennoch weiterhin liebte, hört auch Gott nicht auf, sein Volk zu lieben. Und das bis heute. Und schon damals hat er ihm Wiederherstellung verheißen. Im Buch Hosea fallen uns 2 Gegensätze auf, das will ich erwähnen. Die Liebe Gottes auf der einen Seite, die Ungehorsamkeit Israels auf der anderen. Gott wird beschrieben als treu, fürsorgerlich, vergebend, freundlich, liebevoll. Das ist Gott. Und Israel auf der anderen Seite als untreu, ungehorsam, sündig, rebellisch, leichtsinnig. Da haben wir schon eine Botschaft, ja? Gott und wir. Hosea kennzeichnet Israel als Volk, das in völliger Unwissenheit über das lebt, was Gott von ihm verlangt und das auch nicht bereit ist, seinem Gott zu gehorchen. Das ist leider immer wieder der Grundton im Buche Hosea. Aber so wie Hoseas Liebe zu seiner Frau schlussendlich überwindet, bewirkt auch Gottes Liebe eine wunderbare Veränderung in Israel. Auch das ist der Grundton im Buch Hosea. Gottes Liebe überwindet. Hosea Kapitel 1 will ich auch ganz kurz schildern, damit Sie Bescheid wissen. Hosea wird zum Propheten berufen, das habe ich Ihnen gelesen. Dann erzählt uns dieses Kapitel weiter, und das ist ja etwas, was wir nicht so ganz nachvollziehen können, aber das ist damals geschehen. Dann erzählt uns dieses Kapitel, dass Hosea sinnbildlich eine Hure heiraten muss, womit er auf das ehebrecherische Verhältnis Israels zu seinem Gott weist. Es werden in dieser Ehe 3 Kinder geboren, die mit ihren Namen symbolisch darauf weisen, wie Gott sein abtrünniges Volk sieht. Das erste Kind heißt Jesreel. Es weist mit diesem Namen auf ein Gericht, das über Israel und ganz besonders über das Königshaus Jehu in der Ebene Jesreel kommen würde. Jehu hatte damals den Auftrag bekommen, er müsse das Königshaus Ahab strafen. Ahab, der gottloseste König Israels. Aber Jehu hat viel mehr getan, als Gott ihm aufgetragen hatte. Jehu hat eine breite Blutspur liegen lassen, da wo er war. Und Gott sagt, das war nicht in Ordnung und das wird dann bestraft. In diesem Gericht über Israel in der Ebene Jesreel. Das zweite Kind trägt den Namen Lo-Ruhama, eine Tochter, und das bedeutet nicht begnadigt. Dieser Name deutet auf die Schwere des Gerichtes Gottes über Israel. Das dritte Kind, das geboren wird, bekommt den Namen Lo-Ami, was nichts anderes bedeutet als nicht mein Volk. Mit diesem Namen weist Gott auf einen tiefen Bruch zwischen ihm und seinem Volk. Hosea 1 ist aber nicht nur ein Kapitel von Gericht, auch von Gnade. Und das ist Vers 7, da heißt es: Doch ich will mich erbarmen über das Haus Juda und ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert, Streit, Rosse oder Reiter. Ich lese jetzt einige Verse auszugsweise aus Hosea 1. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Dibailams, zur Frau, sie war schwanger, und gebar ihm einen Sohn. Der Herr sprach zu ihm: Nenne ihn Jezreel, denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich mit dem Königreich des Hauses Israels ein Ende machen. Sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter, und er sprach zu ihm: Nenne sie Lo-Ruhama, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israels erbarmen. Und als sie Lo-Ruhama entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach: Nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der Eure sein. Das war auszugsweise Hosea 1, die Verse 2 bis 4, Vers 6 und die Verse 8 und 9. Bis soweit dieses Wort Gottes. Als ich bei uns vor vielen Jahren das erste Kind anmeldete, da kauften wir ein Buch, ziemlich dick, mit allen Vornamen, die es gibt. Fast alle, vielleicht einige haben gefehlt. Auch studierten wir damals mit großem Interesse das biblische Namenlexikon von Abraham Meister. Das haben Sie sicher auch, ja? Ich lese doch nie Lexikon. Aber damals haben wir das Lexikon studiert. Namenlexikon. Warum? Weil wir unserem Kind einen guten und schönen Namen geben wollten. Gut und schön in dem Sinn, wie der Klang ist, wenn man ihn ausspricht, und auch in der Bedeutung. Ich habe nicht immer unbedingt auf die Bedeutung geguckt, aber bei einigen schon. Zum Beispiel unser Erstgeborener heißt René und das bedeutet Wiedergeborener. Und das hätte ich gar nicht gewusst, wenn ich damals René Schudel, kennen Sie ihn noch? Ein gewaltiger Bruder, immer gezeugt hat über seinen Namen. Der war in der Jugendgruppe. Was war sein Zeugnis? Er hat gepredigt über seinen Namen. Ich heiße René und dann hat er das ausgelegt. Das bedeutet der Wiedergeborene. Das hat meine Frau und mich so beeindruckt, dass wir gesagt haben, wenn sein Sohn ist, heißt er René. Fertig, Schluss. Und er heißt René. Malis nannte er Malis, weil wir das einfach einen ganz schönen Namen fanden. Und Mauritz heißt so, weil ein holländischer Prinz so heißt. Und die Oma immer von dem Namen Mauritz schwärmte. Matthäus stammt von Matthäus. Bart heißt so, weil dieser kurze Name uns sehr sympathisch war. Wobei dieser Name heute für ihn ein Verhängnis ist. Die Deutschen und Schweizer sagen nämlich Bart anstatt Bart. Bart, das ist das, was hier spricht. Ja? Aber das kann man nicht mehr ändern. So, warum sage ich Ihnen das? Schauen Sie, wir haben uns bei den Namen so einiges gedacht. Und bis heute freuen wir uns über die Namen unserer Kinder. Jetzt schaut euch einmal die Namen der Kinder des Hosea an. Das muss euch mal richtig ins Herz gehen. Welche Namen? Das erste Kind heißt Jezreel. Dann kam Lo-Ruhama. Das bedeutet wörtlich nicht begnadigt. So hieß das Kind. Und dann wurde ein Lo-Ami geboren, nicht mein Volk. Wir sagten es bereits, die Kinder des Hosea wiesen mit ihren Namen symbolisch darauf hin, wie Gott sein abtrünniges Volk im Moment sah. Aber jetzt bitte, jetzt einen Augenblick, vergesst das alles und denkt daran, dass das ganz normale Kinder waren. Wie ihre und meine Kinder, unsere Kinder. Jetzt vergesst mal, dass diese Kinder mit ihren Namen zeugten über das Gericht Gottes über Israel. Lasst das einen Augenblick außer Acht. Dann habt ihr ganz normale Kinder vor euch. Und jetzt stellt euch mal vor, die spielen draußen. Und die Mutter ruft sie hinein. Und sie ruft: Jezreel, komm nach Hause. Und dann ruft sie: Nicht begnadigt, komm nach Hause. Und dann ruft sie: Nicht mein Volk, komm endlich rein. Stellt euch das mal vor. Die Namen waren so. Ich meine, wir haben hier den hebräischen Namen, aber die Bedeutung, die Übersetzung, das war wörtlich: Nicht begnadigt, nicht mein Volk. Bei Jezreel geht das noch einigermaßen. Darunter können wir uns einen Namen vorstellen. Aber nicht begnadigt, nicht mein Volk. Um dann zu hören: Nicht begnadigt, nicht mein Volk. Ich habe auch schon dreimal gerufen, kommt endlich rein. Das ist schon allerhand, nicht wahr? Das Schlimmste waren aber nicht diese Namen an und für sich, sondern dass diese Kinder jedes Mal, wenn sie ihre Namen hörten, und darüber müssen sie nachdenken, dass sie jedes Mal mit dem Gericht Gottes über Israel konfrontiert wurden. Und jeder, der damals hörte, wenn man so ein Kind rief, oder man rief das Kind selber, oder man sprach zum Kind, oder man begrüßte das Kind, man nennt es beim Namen. Jeder, der das damals tat, wurde unweigerlich konfrontiert mit etwas äußerst Negativem. Dem Gericht Israel, dem Gericht Gottes über Israels. Das war doch eine gewaltige Tragik. Sie müssen immer versuchen, den Text so zu lesen, wie er steht. Nicht alles Vergeistliche. Das waren drei normale Kinder mit abnormalen Namen. Das ist einfach so, das ist eine Tragik. Aber das hat natürlich eine geistliche Bedeutung. Ja, wenn wir uns das jetzt so vorstellen, ja, so lebhaft die Namen dieser Kinder, dann fragen wir uns mal, wir gehen jetzt Schritt für Schritt, gehen wir jetzt in dieses Thema rein. Wie ist es denn nun ganz allgemein, wenn man Namen nennt? Ganz allgemein, zum Beispiel heute, ja, enthält vielleicht jeder Name irgendeine Botschaft? Auch wenn er nicht so abstrakt klingt wie die Namen von Hoseas Kinder, enthält vielleicht jeder Name eine Botschaft. Ich rede jetzt nicht über die Bedeutung ihres Namens. Darum geht es mir gar nicht. Wenn ich jetzt folgende Namen ausspreche, wie reagieren Sie? Ich spreche sie aus, ja? Haman, Herodes, Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Hussein. Wie reagieren wir? Post wendet mit einem inneren Grausen, schüttelt uns. Wir denken sofort an Gericht und Strafe eines gerechten Gottes über diese Menschen, die so viel Fürchterliches auf dem Gewissen haben. Gut, das ist klar, das ist normal, ja? Hoffentlich graust es Sie, wenn Sie diesen Namen nennen. Also, hier müssen Sie den Mantel der Liebe wegtun. Weil diese Menschen haben aufs Blutigste gegen Gott gekämpft. Wir gehen einen Schritt weiter und fragen uns, was ist, und jetzt wird es ein bisschen brenzlig, wenn man unseren Namen nennt, ihren, meinen, was für ein Klang wird da verbreitet, was ertönt da für eine Botschaft? Schwirbt vielleicht auch über unseren Namen ein Gericht, eine Gerichtsbotschaft, etwas Negatives? Das war bei den Kindern des Hosea damals so. Nicht mein Volk. Unbegnadigt. Jeder, der diesen Namen hört oder sagte, es war sofort klar, diesen Namen zeugen über ein Gericht, das Gericht Gottes über Israel. Wissen Sie, wir müssen grundsätzlich mal Folgendes festhalten. Gesehen unseren von Natur aus verlorenen und verdorbenen Zustand besteht kein Unterschied zwischen Namen wie Herodes und dem Unsrigen. Oder vielleicht sogar Hitler und dem Unsrigen. Das klingt hart, nicht wahr? Hören Sie mal, was die Bibel sagt, Römer 13 bis 12. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ein jeder Name eines jeden Menschen steht grundsätzlich unter dem Gericht. Wir alle wurden so in diese Welt hineingeboren. Habt ihr vorhin dieses Mädchen gesehen, ja? Damaris. Ein unschuldiges Kind, sagen wir. Und es ist auch ein unschuldiges Kind. Es hat nichts verbrochen. Aber das Fatale ist, dass wir alle solche Kinder waren und wir alle sind, auch wenn wir so unschuldig aussahen, sind in eine sündige Welt hineingeboren worden, mit dem Fluch der Sünde des Adams auf uns. Das Gericht schwebt auf jedem Kind, das diese Welt erblickt. Über jedem Kind. Das ist ziemlich negativ und destruktiv, aber das ist einfach so. Als man damals die Kinder Hoseas mit ihren Namen Jesrael nicht begnadigt, nicht mein Volk ansprach, wurde jeder sofort an das Gericht Gottes über Israel erinnert. Heute, wenn man Namen wie Hitler und Stalin hört, denkt man unweigerlich, diese Schurken sind dem Gericht Gottes verfallen. Aber genauso ist es eigentlich mit allen Namen aller Menschen auf Erden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis. Wenn man unseren Namen ausspricht, dann hat man es mit Menschen zu tun, die von Natur aus verloren sind, weil sie unter dem Gericht stehen. Dies ist eine unabänderliche Tatsache. Es sei denn, und jetzt kommt das Evangelium, es sei denn, sie wurden in ihrem Leben irgendwann von Gericht und Tod losgekauft durch das Blut Jesu Christi. Ja, dann ist alles anders. Dann tragen sie zwar immer noch ihren alten Namen, aber er steht nicht mehr unter dem Gericht. Nein, vielmehr ist geschehen, was geschrieben steht, 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Denken Sie hier an den Enkel von König Saul. Kennen Sie den Enkel von König Saul? Er hieß Mephibosheth. So ziemlich der einzig übrig gebliebene vom Hause Saul. Auf seinem Namen lastete ein schweres Gericht, nämlich das Gericht, das über das ganze Haus Saul gekommen war, von Gottes wegen. Bis zu dem Tag, wo David ihn auf Lebzeiten begnadigte. Von dem Tag an wurde alles anders, das können Sie alles mal nachlesen selber. Vielleicht heute haben Sie Zeit, eine ganz fantastische Geschichte. David hat alle, die noch übrig geblieben waren vom Hause Saul, begnadigt. Und dann hat man Mephibosheth zu ihm gebracht. Und von diesem Tag an durfte er am Tisch des Königs essen. Ja, der Name Mephibosheth stand immer noch in engster Verbindung mit König Saul. Das konnte er nicht ablegen. Ich kann nie ablegen, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich in Sünden empfangen wurde, geboren werde. Das bin und bleibe ich. Aber Mephibosheth, in dem Moment, wo David ihn begnadigt hatte, hieß er zwar noch Mephibosheth, aber der Fluch war weg. Der Fluch war weg. Man konnte seinen Namen nicht mehr mit dem Fluch über das Haus des Saul in Verbindung bringen. Das ist Evangelium, meine Brüder und Schwestern. Ich kann nicht verleugnen, dass ich Fleisch und Blut bin, was sündig ist, was schlecht ist. Ich bin in diese Erde geboren worden als ein sündiger Mensch. Ich kann das nicht verleugnen. Aber in dem Moment, wo Jesus Christus mein Herr und Meister wurde, bin ich habe es Ihnen vorgelesen, eine neue Kreatur geworden. Und ich frage Sie heute Morgen, sind Sie eine neue Kreatur geworden? Ist bei Ihnen alles neu geworden, indem Jesus das drohende Gericht weggenommen hat? Er hat den Schuldbrief zerrissen, Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Er hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Ich frage Sie, ist das geschehen in Ihrem Leben? Wenn ja, kann Ihr Name nie mehr mit einem Gericht in Verbindung gebracht werden. Auch wenn Sie den alten Mensch noch sind, ich meine, mit Ihrem Charakter und so weiter. Aber Sie sind erkauft und bezahlt. Das Gericht ist geschehen, das Urteil ist gesprochen, es wurde ausgeführt. Sie sind frei. Das ist das Evangelium. Wenn nein, wenn Sie keine neue Kreatur sind, wissen Sie, dann will ich Sie Ihnen ganz klipp und klar sagen, dann sind Sie Kinder Hoseas. Jesrael, nicht begnadigt, nicht mein Volk. Immer, wenn man Ihren Namen rief, wurde man erinnert an das Gericht Gottes über Israel. Jeder Mensch, der noch nicht ein Kind Gottes geworden ist, steht nach wie vor unter dem Gericht. Sein Name lautet im geistlichen Sinne nicht begnadigt, nicht mein Volk. Ich hoffe, dass heute niemand dieses Gotteshaus verlässt, wenn über seinem Leben immer noch nicht begnadigt, nicht mein Volk steht. Ihr Name, so oft man ihn erwähnt, erinnert an das Gericht Gottes, weil Sie noch keine neue Kreatur sind. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Aber Jesus ist hier und möchte nichts lieber, dass Sie sich begnadigen lassen und dass Sie zu seinem Volk hinzugetan werden. So, wir gehen zurück zu den Kindern des Hosea, zu den Namen. Und ich möchte jetzt ganz besonders Kinder Gottes ansprechen. Wenn man also damals eines der Kinder von Hosea rief, Jesrael, nicht begnadigt, nicht mein Volk, wurde man mit etwas Negativem konfrontiert, dem Gericht Gottes. Im Klang dieser Namen der Kinder Hoseas lag eine traurige, unheilvolle, negative Botschaft. Immer wenn man diese Kinder sah, rief, sie grüßte, mit ihnen sprach, trat dieses negative Bild zutage. Ich stelle jetzt nochmals ganz bewusst die Frage, die ich bereits gestellt habe, aber jetzt an wiedergeborene Christen. Was ist, wenn man ihren Namen nennt? Mit was wird man konfrontiert? Was für eine Botschaft ertönt? Was verkündigt das Aussprechen ihres Namens anderen Menschen? Welchen Klang hat er? Ein negativer? Ein positiver? Darüber möchte ich jetzt noch reden und ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel und dass wir es einfach als eine Botschaft annehmen vom Herrn. Wenn Sie die Bibel halbwegs kennen, dann kennen Sie Thomas, den Apostel Thomas. Das war ein wunderbarer Mann. Der war bereit, in sehr problematischen und schwierigen Umständen bei Jesus Christus zu bleiben. Und zwar als Einziger. Ich kann das nicht alles lesen, das geht zu lange. Ich werde es kurz erzählen. Es gab einen Moment, da hat Jesus gesagt, es war, als Lazarus gestorben war, hat er gesagt, Lazarus ist gestorben, lasst uns zu ihm gehen. Johannes 11, 14, 15. Dieses Ansinnen des Herrn Lazarus aufzusuchen war lebensgefährlich, weil man versucht hatte, da wo Lazarus wohnt, Jesus umzubringen. Das hat er sich vorher ereignet. Klar, dass die Jünger gesagt haben, Mensch, was hat er jetzt vor? Aber da war einer, und das war der Thomas, der war sehr mutig und der hat das auch gemeint. Der hat gesagt zu den anderen, ich zitiere wörtlich, Johannes 11, Vers 16, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Schön, ja? Und noch etwas jetzt von Thomas, es ist der einzige Apostel, der die gewaltigen Worte ausrief, mein Herr und mein Gott. Soweit ich das feststellen konnte, hat kein anderer Jünger als Thomas jemals diese fünf Worte, mein Herr und mein Gott, so ausgesprochen. So, das sind also sehr positive Dinge, ja? Wunderbare Dinge. Wissen Sie, was das Fatale ist? Bis heute, auf diesen Tag, spricht man über diese positiven Dinge des Thomas wenig oder überhaupt nicht. Und warum? Weil da etwas anderes noch war im Leben des Thomas. Und das war etwas Negatives. Und wissen Sie, das ist sehr komisch, aber wir müssen mal darüber sprechen. Das eine Negative wog so schwer, dass dieses Negative dem Namen des Thomas bis heute einen äußerst negativen Klang gegeben hat. Was hat seinem Namen eine so negative Reputation verliehen? Wir können es mit einem Wort des Jakobus beantworten. Jakobus sagt, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Das war Thomas. Muss man schon sagen. Das war die schlechte Seite dieses Mannes. Er war schon ein bisschen ein Zweifler. Er war unbeständig. Schauen Sie, einerseits gehörte er zu Jesus. Er war einer der Zwölf. Er war bereit gewesen, für Jesus zu sterben. Vergessen Sie das nie. Andererseits strapazierte er diese Verbindung zu Jesus durch Unglauben. Das hat er selber bezeugt. Er hat ganz klar selber gesagt, ich glaube das nicht. Wann? Als die Jünger ihm die frohe Botschaft mitteilten, wir haben den Herrn gesehen, dann hat er Folgendes geantwortet. Ich zitiere Johannes 20, 25. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in seine Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Punkt. Und Jesus hat ihm das auch, ich sage jetzt mal nicht übel genommen, aber er hat es ihm gesagt. Später, als er Jesus dann sehen durfte, dann ermahnt ihn der Herr, Johannes 20, 27, Thomas, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. So, das ist die negative Seite des Thomas. Ich wiederhole, das Frappante ist, dass bis zum heutigen Tag, wenn über Thomas gesprochen wird, immer diese eine negative Seite belichtet wird und sehr wenig die zwei anderen Dinge, wo er doch als Einzelner etwas Gewaltiges getan hat. Kommt, lasst uns mit ihm gehen, mit ihm sterben. Das wollte er damals. Oder diesen Ausruf, mein Herr und mein Gott. Die meisten Christen heute, vielleicht Sie nicht, ja? Sie gehören nicht zu den meisten. Die meisten Christen heute denken automatisch, wenn sie den Namen des Apostels Thomas hören, an den ungläubigen Thomas, an den Thomas, den Zweifler, an Thomas, den Wankelmütigen und so weiter und so weiter. Ich sage Ihnen hier an dieser Stelle Folgendes, vielleicht seelsorgerlich, vielleicht geht Ihnen dann einiges auf, auch in Bezug auf eigene Probleme. Wenn Sie drei sehr markante Eigenschaften haben in Ihrem Charakter, ja, sagen wir, Sie haben drei ganz markante Charakterzüge. Zwei davon sind überaus positiv, eine ist schlecht. Dann werden sich manche Menschen immer erst an die eine schlechte erinnern, wenn man sie sieht, leider. Deshalb sagt man im Volksmund, einmal Dieb, immer Dieb. Kennen Sie doch, ja? Ich denke, das hat jeder von uns schon erlebt in seinem Leben, dass das leider wahr ist. Und schauen Sie, in diesem Sinne stehen wir dann tatsächlich unter einer Art Gericht. Es wird Gericht über uns gehalten wegen dieser einen schlechten Sache, wenn man unseren Namen nennt. Wenn man damals eines der Kinder Hoseas rief, Israel, nicht begnadigt, nicht mein Volk, wurde man sofort mit etwas Negativem konfrontiert, mit dem Gericht Gottes über Israel. Und so kann es auch heute mit Ihnen und mit mir sein. Und ich meine, das ist eine sehr ernste Botschaft und ich stelle jetzt einfach nochmals die Frage, mit was wird man konfrontiert, wenn man unseren Namen nennt? Wissen Sie, natürlich, die Sache mit Thomas, ich finde das nicht richtig. Ich finde nicht richtig, dass man dieses eine Negative bis heute in den Vordergrund stellt und die zwei positiven Dinge in den Hintergrund. Aber das nimmt nicht weg, dass da diese eine negative Sache war, nicht wahr? Das ist eine Tatsache. Und schauen Sie, Sie können vielleicht wirklich perfekt sein, perfekt leben, aber vielleicht ist etwas, was andere Menschen furchtbar stört. Und sie wollen es nicht wahrhaben. Deshalb, was denken Menschen, wenn sie ihren Namen nennen, meinen Namen nennen? Was offenbart unser Name? Was für ein Zeugnis legt er über uns ab? Ist es vielleicht so, ich sage jetzt einfach mal ein paar Dinge, ja? Ist es vielleicht so, dass wenn unser Name genannt wird, dass man dann vielleicht an einen schwierigen, unausgeglichenen und unberechenbaren Menschen denkt. Also man sagt Marcel und dann klupp, ja, den kennen wir. Schwierig und so weiter. Kommt vielleicht, wenn man ihren Namen nennt, das Bild auf, da ist ein Mensch, dem man nicht so nahe treten darf, dem man nicht die Wahrheit sagen darf, den man mit Handschuhen anfassen muss. Wissen Sie, darunter leiden viele Christen. Oder ist es vielleicht so, dass gewisse Menschen beim Nennen ihres Namens zusammenzucken, weil sie irgendwelche negative Dinge erlebt haben und sie haben diese negative Seite bis heute nicht unter das Blut Jesu gebracht, besiegen lassen. Sie sind immer noch der gleiche. Ja, diese Menschen, wenn sie ihren Namen hören, was kommt ihnen in den Sinn? Das Negative. Nicht mein Volk. Nicht begnadigt. Israel. Irgendwo sagte mal ein gläubiger Christ zu einem anderen, die waren mit etwas beschäftigt, du, komm, wir fragen den Bruder so und so um Hilfe. Sogleich rief wieder ein anderer, bitte den nicht, das gibt Probleme. Das Nennen des Namens jenes Bruders, den man um Hilfe bitten wollte, brachte größte Bedenken. Ein junger Mann wollte sich bei einer Bibelschule bewerben. Als ein älterer Bruder seinen Namen auf der Liste der Bewerber sah, wurde er sehr nachdenklich. Warum? Weil er den jungen Mann kannte als einen unsoliden, faulen und bequemen Menschen. Als der junge David vor Saul auf der Flucht war, ging er zu Priester Ahimelech und dort sah er den Edomiter Doeg. Unwillkürlich wusste David, als er diesen Mann sah, der wird mich verraten. Und tatsächlich hat er ihn verraten. Und später sagt David, 1. Samuel 22, 22, ich wusste wohl an jenem Tage, als Doeg der Edomiter dort war, dass er es Saul ansagen würde. Der Name Doeg, ja, der stand vor Davids innerem Auge überdeutlich für Verrat. Der sah den Mann, er kannte ihn beim Namen und er sah Verrat. Als König David auf der Flucht war vor seinem Sohn Absalom Und er hörte, dass der Ratgeber Ahitophel im Bund mit Absalom sei. Da hat er sofort ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. Der David, was hat er gebetet? Herr, mache den Ratschlag Ahitophels zur Torheit. 2. Samuel 15,31. Warum? Der Name Ahitophel stand bei David für einen besonders listigen und verschlagenen Mann. Er hört den Namen Ahitophel und es zuckt ihn, wenn der da ist. Dann habe ich wenig Chancen. Der Name Ahitophel hat diese Botschaft verkündet. Von Josef lesen wir, als er mit Maria und dem Kindlein Jesu wieder ins Land Israel ziehen wollte, da heißt es Matthäus 2, Vers 22, als er hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Nur schon das Hören des Namens Archelaus brachte Josef in nicht geringe Ängste und schlussendlich änderte er sein Reiseziel. Über Jesus lesen wir Matthäus 4, Vers 12, als Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, entwich er nach Galiläa. Die Gefangennahme Johannes verband Jesus mit einem Namen. Mit welchem? Herodes. Und er entwich nach Galiläa. Als Paulus den Namen dessen hörte, den Barnabas mit auf die zweite Missionsreise nehmen wollte, winkte er sofort ab. Warum? Der Name Johannes Markus war ihm schmerzlich in Erinnerung. Apostelgeschichte 15, 37, 38. Barnabas wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt das nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Der Name Johannes Markus stand bei Paulus für Untreue und Unzuverlässigkeit. Schauen Sie, diese Beispiele sind klar, ja? Man hört einen Namen und sofort ist eine Botschaft da. Sofort ist ein Klang da. Sofort ist etwas da, was man zur Kenntnis nimmt. Und das ist die Frage an Sie und an mich. Was geschieht, wenn unser Name genannt wird? In gläubigen Kreisen, in Familien. Zum Beispiel, wenn Kinder den Namen ihres Vaters nennen. Zucken sie dann zusammen? Oder freuen sie sich? Das muss man sich wirklich fragen. An was denken Menschen, wenn man unseren Namen nennt? Was offenbart unser Name? Was für ein Zeugnis legt er ab? Lassen Sie es sich bitte sagen heute. Wenn das Nennen Ihres Namens bei anderen Menschen negative Reaktionen hervorruft oder betretenes Schweigen, ja, sind Sie ein Kind des Hosea. Vielleicht muss ich hier zwischendurch etwas sagen, damit mich niemand nachher angreift. Es ist klar, es gibt sehr viele unbegründete Antipathien. Das erleben wir alle. Es gibt sehr viele unbegründete Anfeindungen. Erleben wir alle. Dass Menschen uns irgendwie nicht mögen oder vielleicht sogar hassen oder die Grüße nicht. Und man weiß nicht warum. Das gibt es. Das gibt es. Über das müssen Sie nicht nachdenken. Das ist Ihr Problem. Darüber rede ich auch nicht heute. Ja, bitte, darüber reden wir nicht. Ich rede über das, dass in Ihrem Leben vielleicht etwas ist. Und Sie sind Christ. Und dieses Etwas haben Sie nicht ans Kreuz gebracht. Es ist immer noch da, es ist ein Zug Ihres Charakters. Und es kommt so manchmal an die Oberfläche, ans Licht. Und andere Christen, in dem Moment, wo sie ihren Namen nennen, zucken zusammen, weil sie sich an das erinnern. Daneben mögen sie ein ganz sympathischer Mensch sein. Sie sind immer dabei in der Gemeinde, Gebetsstunde und so weiter und so weiter. Aber dieses eine, verstehen Sie? Ich frage, ob wir uns nicht im Sinne dieser Botschaft heute Morgen, ob wir in diesem Sinne nicht einmal neu der Heiligung nachjagen sollten, indem wir anfangen, so zu leben, dass das Nennen unseres Namens nicht mehr so viel unangenehme Reaktionen und Gefühle hervorbringt. Natürlich, das ist nicht leicht. Das muss man auch sagen. Wir können unmöglich so leben, dass wir bei allen Menschen in angenehmen Erinnerungen stehen. Das geht auch nicht. Aber das ist etwas Höheres, ja, was ich anstrebe. Wir können so leben, dass unser Name keine Unehre für Jesus ist. Letztendlich kommt es nicht darauf an, was Menschen über sie denken oder sagen, sondern Jesus. Und schauen Sie damals bei Thomas, in dem der Herr selber den Thomas sagte, sei nicht ungläubig, sondern gläubig, Johannes 20, Vers 27, wurde offenbar, dass der Name des Thomas auch bei ihm selbst, beim Herrn, keinen guten Klang hatte. Und das lege ich Ihnen jetzt einfach vor, ob Sie sich da nicht Gedanken machen möchten, ob Sie da nicht in dieser Beziehung Ihr Leben prüfen möchten, ob da vielleicht nicht Dinge sind, die, wenn Sie tiefer darüber nachdenken, dass Sie merken, da bin ich ein Anstoß anderen. Und andere wissen das. Und wenn man ihren Namen nennt, dann kommt dieses eine ans Licht. Die Kinder Hoseas erschüttern nicht mal ganz normale Kinder, unnormale Namen. Tiefe geistliche Bedeutung. Immer wenn man sie rief, wenn man sie nannte, wenn man sie grüßte, sie erinnerten an das Gericht Gottes über Israel. Sie erinnerten an etwas Negatives. Gericht, Gericht, Gericht. Schlimm, ja? Ihr Name könnte auch so etwas verkünden. Wenn in Ihrem Leben Dinge sind, die Sie nicht bereinigt haben, und ich lege das jetzt einfach in den Raum hier und bitte Sie, dass Sie das mit nach Hause nehmen und dass Sie darüber nachdenken. Vergessen Sie nicht, Thomas, für mich ist er ein fantastischer Apostel, die wenigen Dinge, die so positiv sind, die man bei den anderen nicht sieht, das ist gewaltig. Aber das eine Negative, das hat der Mann verfolgt. Und bis heute, diese negative Reputation, können wir uns doch nicht erklären. Aber so sind wir Menschen. Denken Sie nach über Ihr eigenes Leben, räumen Sie auf, arbeiten Sie mit Gottes Hilfe an Ihrem Charakter. Arbeiten Sie an Ihrem Charakter. Versuchen Sie, sich mit Jesu Hilfe zu verändern. Reagieren Sie anders, wenn Menschen Sie ansprechen. Und Ihr Ruf wird anders. Dabei will ich es lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen, dass wir hier immer die Wahrheit sagen dürfen. Und was ich an dieser Stelle auch mal erwähnen möchte, ich habe es sicher schon getan, aber wir, die wir hier stehen, sagen in erster Linie all diese Dinge uns selbst. Dass Sie nicht denken, die stehen hier oben und predigen uns an. Nein, uns selbst. Amen. Wir beten. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese Morgenstunde, dass wir dieses dein Wort hören durften. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du selber durch die Reihen gehst, ganz still, Herr. Du sprichst jetzt durch deinen Heiligen Geist ganz still zu all diesen Menschen, die hier sitzen, und stellst ihnen die Frage, was verkündet dein Name? Und ich bitte dich, Herr, dass du da viel Gnade gibst, dass Erkenntnis sein darf. Erkenntnis, Herr, Buße, Erneuerung, und dass Menschen sich ändern lassen durch dich, durch deinen Geist. Aber wir müssen uns aufraffen und es tun. Und ich bete dich, Herr, dass Menschen heute sich aufraffen und dir die Ehre geben. Wir danken dir. Amen. Thank you.
einzigartig und vergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Einzigartig und vergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Will alles nur von dir erwarten, denn nur was du gibst, ist auch gut für mich. Will mich nicht mehr an Wünsche klammern, vertrauen will ich ganz auf
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Gericht und Gnade. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!